Menschen, das muss selbstverständlich sein. Omas gegen Rechts, wir lassen uns nicht spalten. Omas gegen Rechts, die Demokratie erhalten.
Das war ein Beitrag der Omas gegen Rechts auf der Kundgebung zum 81. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus an der Macht. Nicht bei den Omas gegen Rechts organisiert, aber eine Zeitzeugin, die als Kind noch die Indoktrination durch die Nazis in der Schule miterleben musste, ist Barbara Vollhardt.
Ja, ich heiße Barbara Vollhardt und ich bin Jahrgang 34 und in ein paar Tagen werde ich 92. Ja, ich bin 1940 in die Schule gekommen und wurde dann von 1940 bis 1945 zum strammen kleinen Nazi erzogen in der Schule und lernte dort, dass Juden einfach Schädlinge sind, die man ausrotten muss. Die Lehrerin sagte tatsächlich ausrotten und ich dachte, ja, ja, Schädlinge müssen ausgerottet werden, klar. Das war dann für mich ganz klar. Es hatte ziemlich schlimme Konsequenzen und das habe ich beschrieben in einem Artikel, den man bei Presenza.com aufrufen kann, wo ich dann beschreibe, wie mich der Glaube, dass man ja jemanden, der desertiert ist, unbedingt melden muss, fast dazu gebracht hätte, dass ich jemanden in den Tod geschickt hätte. Und es war mehr Glück als Verstand, dass das nicht passiert ist.
Wir hören jetzt, was Barbara Vollhardt über diese Ereignisse bei Presenza geschrieben hat.
Im Herbst 1944, ich glaube es war Oktober, klopfte ich eines Tages an die Tür dieser Tante, wartete aber nicht auf ein Herein, sondern öffnete sie einfach. Zu meinem Entsetzen lag ein fremder Mann in ihrem Bett. Ich wollte die Tür schnell wieder schließen, aber er winkte mich herbei, fragte, wer ich sei, und erklärte mir dann, er sei der Mann meiner Tante, der Bruder meines Vaters, und ich dürfte niemandem erzählen, dass er da sei. Ich nickte, verwirrt. Ich wusste zumindest, dass dieser Bruder meines Vaters Pilot bei der Luftwaffe war. Als ich ging, sah ich seine Uniform über einem Stuhl hängen und stand fassungslos vor der Tür. Denn ich dachte, wenn ich niemandem sagen darf, dass dieser Onkel hier ist, dann bedeutet das, dass er nicht auf Urlaub hier ist. Und das bedeutet, dass er desertiert ist. Und das bedeutet, dass er ein Verräter an Führer, Volk und Vaterland ist. Ein Feigling. Also muss ich ihn melden. Aber dann, das war mir ganz klar, würde er erschossen werden. Und ich hielt das für richtig. Wie sollten wir den Krieg gewinnen, wenn Soldaten desertierten? Andererseits war er mein Onkel, der Mann meiner Tante, der Vater von drei Cousinen. Ich geriet in einen schrecklichen Konflikt zwischen zwei Loyalitäten, die mir gleichermaßen wichtig waren. Die Loyalität gegenüber Führer, Volk und Vaterland und die Loyalität gegenüber meiner Familie. Und ich war damit schrecklich allein, denn ich konnte niemanden fragen. In der Familie hätten natürlich alle gesagt, ich dürfe ihn nicht melden. Aber hätte ich den Lehrer gefragt, hätte ich ihn bereits verraten. Also setzte ich mich hin, dachte gründlich nach und kam zu folgendem Schluss. Wenn ich meinen Onkel verrate, wird er erschossen. Das kann ich nicht rückgängig machen. Aber wenn ich ihn nicht verrate, kann ich meine Meinung später noch ändern. Also beschloss ich, vorerst ihn nicht zu verraten und hoffte, dass mir von irgendwoher ein Zeichen kommen würde, das mir sagte, ob ich ihn verraten sollte oder nicht. Das mag wie eine ziemlich sophistische Art klingen, eine Entscheidung zu vermeiden. Aber diese bewusste Entscheidung entlastete mich, denn ich hatte die eigentliche Entscheidung einem kindlich-magischen Zeichen überlassen. Schließlich war ich erst 10 Jahre alt. Und dann geschah das Wunder. Das Zeichen kam. Aber erst im Januar 1945. In den Monaten zuvor war dieser Onkel für mich stets nichts als ein Feigling und Verräter geblieben. Ich empfand nur Verachtung für ihn. Eines Tages öffnete ich die Tür zum gemeinsamen Wohn- und Esszimmer und blieb stehen. Da saß mein Onkel, hatte meine kleine Schwester vor sich aufgestellt und sie taumelte auf ihn zu, lachend und vor Freude quietschend. Er fing sie auf, stellte sie wieder hin, ermutigte sie, immer wieder zu laufen und sie war sichtlich glücklich. Die ganze Szene strahlte eine solche Zärtlichkeit aus, dass ich sofort wusste, das war das Zeichen. Ich durfte ihn nicht melden. Ich war unendlich erleichtert. Und gleichzeitig sah ich diesen Onkel zum ersten Mal als den liebevollen Mensch, der er wirklich war. Und nicht als das verzerrte Bild, das man mir beigebracht hatte zu sehen.
Das waren die niedergeschriebenen Kindheitserinnerungen von Barbara Vollhardt.
Als der Krieg vorbei war und ich also dann mit noch 11 Jahren, denn ich meine, am 8. Mai war Kapitulation und im Juni schon gab es Besatzungszeitungen und ich hatte in der Schule schon gelernt, das heißt, wurde von uns verlangt, dass wir täglich den Wehrmachtsbericht lesen in der Zeitung und auch wissen, wo die Front ist, die mussten wir dann mit Fähnchen an der Karte abstecken. Als also diese Zeitungen kamen, habe ich mich natürlich darauf gestürzt. Und dann war das voll mit Bildern von KZs und den Artikeln, in denen von diesen Juden gesprochen wurden, als ob das Menschen wären.
Über die Kontinuität nationalsozialistischer Überzeugung in der Politik und den Institutionen, sagt Barbara Vollhardt.
Viele Menschen wissen heute nicht mehr, wie sehr diese Nazizeit eigentlich weitergegangen ist nach dem Krieg. Und es gibt ein Buch von Ralph Giordano, Die zweite Schuld. Das ist in den 80er Jahren erschienen. Das empfehle ich jedem zur Lektüre, weil dort beschreibt er wirklich, wer alles aus dieser Zeit noch kommt und wieder in Amt und Würden ist. Vorhin wurde Kiesinger, Filbinger und Klopke erwähnt. Filbinger zum Beispiel war während des Krieges Marinerichter und hat, als er darauf angesprochen wurde, dass er wegen einer Tafel Schokolade, die ein Soldat gestibitzt hatte, den zum Tode verurteilt hat, da hat er gesagt, was damals Recht war, kann doch heute nicht Unrecht sein. Das weiß heute kaum noch jemand. Aber so haben diese Leute gedacht. Und das natürlich weitergegeben, innerhalb ihrer Familie, ihren Enkeln und Urenkeln. Das ist das Problem. Bei uns sind ungefähr ein Viertel Nazis geblieben. Und in ihren Familien haben sie das weitergegeben.
Darüber, welche Visionen sie für die Zukunft hat, sagt Barbara Vollhardt.
Die Diversität stärken. Einfach begreifen, dass es gibt viele verschiedene Meinungen, Religionen, Körperfarben, Haarfarben, Augenfarben.